Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Die USA und China verkünden eine Teileinigung, so hieß das im Handelsstreit. Was man darüber weiß, was nicht, gleich mehr dazu, kurz vor 5:30. Zunächst aber, die Briten haben sich mit einem eindeutigen Votum zu Boris Johnson und zum Brexit bekannt. Und nun stellt sich die Frage, welchen neuen Beziehungsrahmen es geben wird für Europa und für die Briten. Beim praktischerweise gerade stattfindenden EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs wurde ein gemeinsames Papier dazu verabschiedet. Peter Kapern in Brüssel habe ich kurz vor der Sendung gefragt, was steht denn drin?
Noch nicht allzu viel. Lediglich, dass die Kommission beauftragt wird, so ein Mandat für den EU-Chefunterhändler Michel Barnier, das ist derselbe, der auch Chefunterhändler bei den Ausstiegsverhandlungen war, zu entwickeln. Und dieses Mandat muss dann von den Mitgliedstaaten abgesegnet werden. Das ist dann sozusagen die gemeinsame Linie, mit dem, auf der, deren Grundlage man dann mit den Briten verhandeln will. Das soll in den nächsten Wochen geschehen, sodass nach dem de facto Austritt Großbritanniens am 31. Januar unmittelbar dann bald die Verhandlungen beginnen können.
Von einem Gleichgewicht aus Rechten und Pflichten ist die Rede. Level Playing Field ist das Stichwort. Was heißt das konkret gefasst? Wo wäre denn ein Ungleichgewicht zu befürchten?
Also es gibt da eine bestimmte Befürchtung hier auf europäischer Seite. Die Briten gehen natürlich in diese Verhandlungen mit der Forderung, dass sie vollen Zugang zum EU-Binnenmarkt bekommen wollen. Damit es keine Handelshemmnisse britischen Insel und der Europäischen Union gibt, selbst nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Die Europäische Union ist im Grundsatz nicht dagegen, sagt aber, das können wir nur zusichern, wenn sich die Briten auch an unsere sonstigen Regeln halten. Heißt also, wir erwarten von Großbritannien, dass es kein Steuerdumping gibt, dass es kein Sozialdumping gibt, dass es kein Umweltdumping gibt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat von einem Triple Zero Brexit gesprochen, also einem Brexit mit null Zöllen, null Quoten, aber auch null Dumping. Die Kanzlerin hat vorhin noch mal darauf aufmerksam gemacht, dass wenn Großbritannien ausgetreten ist, dort dann vor unserer Haustür ein Konkurrent sitzt. Das meinte sie aber nicht so sehr abwehrend, so nach dem Motto, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht Wettbewerbsvorteile verlieren, sondern sie sagte, das könnte ja auch belebend für uns sein.
Um noch mal auf die Verfahrensebene zu gucken, es gibt das Austrittsabkommen der EU mit den Briten und es gibt diese Frist bis zum 31. Dezember 2020. Was passiert wann?
Nun, im Verlauf dieser Frist muss ein Abkommen über die zukünftigen Beziehungen ausgehandelt werden. Vom 31. Januar bis zum 31. Dezember nächsten Jahres ändert sich de facto erstmal gar nicht viel. Die Briten bezahlen Beiträge an die EU, als wären sie Mitglied. Sie dürfen alle Vorteile genießen, müssen sich an alle Verpflichtungen halten, als wären sie Mitglied. Sie können nur nicht mehr in den politischen Gremien mitbestimmen. Der grundsätzliche Bruch erfolgt erst zum 31. Dezember 2020. Dann wird Britannien definitiv zu einem völlig anders aufgestellten Drittstaat. Das Verhältnis zu diesem Drittstaat muss in dem Zeitraum zwischen dem 31. Januar und dem 31. Dezember behandelt werden.
Der Gedanke, dass diese Übergangsfrist bis zum 31.12.2020 zu eng gefasst sein könnte, das sind ja nur 11 Monate.
Also hier in Brüssel sind sich alle einig, dass diese Übergangszeit, in der ja das künftige Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Großbritannien ausgehandelt werden soll, definitiv zu kurz ist. Nun gibt es natürlich die Möglichkeit, das ist im Austrittsabkommen angelegt, diese Übergangsphase zu verlängern. Das allerdings hat Boris Johnson bislang abgelehnt. Allerdings gibt es hier in Europa auch die stille Hoffnung, dass Boris Johnson, der sich ja jetzt auf eine sehr große Mehrheit im Unterhaus stützen kann, ausreichend skrupellos ist, um auch dieses Versprechen, das er den Briten gegeben hat, zu kassieren und dann, wenn es sein muss, diese Verhandlungsphase, diese Übergangsphase doch verlängert, weil hier in Brüssel kenne ich niemanden, der sagt, dass das Abkommen, das da ausgehandelt werden muss, tatsächlich in diesen wenigen Monaten ausgehandelt werden kann.
Peter Kapern war das aus Brüssel. Also die EU wünscht sich ein Gleichgewicht aus Rechten und Pflichten, ein Level Playing Field im künftigen Verhältnis mit den Briten. Wie könnte das aussehen? Das habe ich vor der Sendung Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft Kiel gefragt. Wie würde er sich die künftigen Beziehungen zu den Briten wünschen?
Natürlich wünschen wir uns so eng wie mögliche Beziehungen und die wären dann nahe dran an einer Vollmitgliedschaft. Aber das ist für die Briten nicht denkbar. Mir wäre es am liebsten in der sehr, sehr kurzen Übergangszeit von ja nur 11 Monaten bis zum Ende 2020 zunächst einmal die sogenannten niedrig hängenden Früchte zu nehmen. Das heißt also zu einem Freihandelsabkommen zu kommen, das erstmal nur Güter und Zölle umfasst. Ich glaube, das wäre am einfachsten. Denn wenn man gleich versucht, den gesamten Kanon der Probleme aufzufächern, dann glaube ich, wird man bis Ende 2020 nicht hinkommen. Und dann ist man wieder in dieser Unsicherheitszone, wie es denn weitergeht, ob es unter Umständen zu einem Hard Brexit kommt. Also Schritt für Schritt und die leichten Dinge zuerst.
Es wird ja schon mal um die Dimensionen dessen, was da zu verhandeln ist, auf die Verhandlungen mit Grönland Mitte der 80er verwiesen. Grönland mit weniger als 60.000 Menschen und mit einer Wirtschaft, die vor allem aus Fischfang bestand. Da brauchte es 3 Jahre, um über die Beziehungen mit der EU zu verhandeln. Also diesen Verhandlungszeitraum befristet erstmal oder gedacht erstmal bis Ende 2020, den halten Sie schon für sehr knapp bemessen?
Also ich halte es für schlicht unmöglich, diesen Zeitplan einzuhalten, wenn man allein nur nicht nur das Grönland-Abkommen, sondern vor allen Dingen auch das Kanada-Abkommen, das ja auch viel, viel weiter geht und vor allen Dingen auch Investitionen und nicht nur Güterhandel und Dienstleistungshandel betrifft, umfasst. Wenn man dieses Abkommen als Maßstab nimmt, das ja über viele Jahre gelaufen ist und das immer noch nicht ganz vollendet ist, dann würde ich sagen, ist dieser Zeitplan für ein ganz weitgehendes Abkommen viel, viel zu kurz und dann muss man längere Zeiträume einplanen.
Freihandelsabkommen, das nur Güter und Zölle umfasst. Einmal umgekehrt gefragt, was würde dann alles fehlen?
Da fehlen natürlich die Dienstleistungen. Das ist natürlich für das Vereinigte Königreich ganz wichtig. Vor allen Dingen natürlich die Finanzdienstleistungen. Es fehlen die Regeln für den Kapitalverkehr und das ganz harte Brett für die Briten, vor allen Dingen die Freizügigkeit bzw. die Mobilität von Arbeitskräften innerhalb der Union. Also die 4 Freiheiten, Güter, Dienstleistungen, Kapitalverkehr und Personenfreizügigkeit. Und wenn man weiß, wo das Problem bei den Briten liegt, nämlich bei der Personenfreizügigkeit, dann sollte man da anfangen, wo das Problem für die Briten am geringsten ist und wo auch die meisten Gewinne herauszuholen sind, auch für die Unternehmen in kurzer Frist, und das ist der Güterhandel.
Und da glauben Sie, würde die EU mitspielen?
Ja, das ist schwer. Die EU beharrt natürlich auf der Unteilbarkeit dieser 4 Freiheiten. Aber wenn man einen politischen Willen hat und tatsächlich so wenig Störfälle wie möglich auftreten lassen möchte, dann finde ich es richtig, wenn man diesem hässlichen Begriff der Rosinenpickerei etwas Besseres abgewinnt und sagt, gut, dann gehen wir Schritt für Schritt vor. Vielleicht tut sich ja doch etwas im Vereinigten Königreich, was die Sache nachher zum Besseren wendet. Also wie gesagt, die leichten Dinge zuerst und nicht versuchen, den gesamten Wurf in einem Rutsch zu schaffen.
Gucken wir auf die Übergangsfrist, innerhalb derer sich ja für die Wirtschaft nichts ändert. Dass erstmal die Sachlage klar ist, das begrüßen Industrieverbände ja durchaus. Der BDI sagt zum Beispiel, der politische Nebel in London lichtet sich. Ist das schon etwas für sich genommen Erfreuliches?
Ja, nur gemessen daran, was die Alternative gewesen wäre, nämlich weitere Unsicherheit. Insofern ist es klar, die Briten gehen zum 1. Februar raus. Die Übergangsphase bleibt. In dieser Übergangsphase ändert sich nichts. Aber es bleibt natürlich die Unsicherheit, ob es am Ende dazu kommt, dass die Briten sagen, gut, wir verlängern weiter diese Übergangszeit, weil wir in dieser kurzen Spanne nicht mit dem großen Abkommen fertig werden. Oder ob Boris Johnson sagt, okay, das reicht mir, ich will den Hard Brexit, ich will raus und die EU stimmt nicht zu. Es wird sehr, sehr viele Streitpunkte geben. Da geht es auch um das berühmte Level Playing Field, also kein Unterbietungswettbewerb bei Steuern, bei Standards und so weiter. Und gerade bei den Standards dürfte es sehr schwer werden, weil einfach die Briten natürlich andere Standards setzen wollen, um auch in Verhandlungen mit Drittländern möglichst gute Marktbedingungen rauszuholen. Und da wird die EU nicht mitspielen und sagen, unsere Standards sind die, die auch verbindlich sind, darüber reden wir nicht. Und dann wäre man schon in der ersten Sackgasse. Also die Unsicherheit wird bleiben, sie wird sich zum Jahresende 2020 sicherlich verstärken. Und das ist dann natürlich wieder Gift für Investitionen und Handel.
Zugleich ist das ja das Pfund, mit dem die Briten wuchern können. Also die Aussicht auf eine Steueroase direkt vor den Türen der EU, die Aussicht auf ein Niedrigstandardland Großbritannien. Wie realistisch ist diese Schreckensvision aus Sicht der EU?
Das ist richtig. Das ist das Pfund, mit dem Briten vor allen Dingen gegenüber Drittländern wuchern möchten. Und da wird die EU nicht mitspielen. Wir werden in Zukunft strengere Standards haben. Das hat die neue EU-Kommission ganz klar gesagt im Bereich der klimarelevanten Themen.
Was ja auch gerade erst fixiert wurde mit dem ehrgeizigen Ziel bis ganz der genau, Klimaneutralität bis 2050.
Der Green Deal ist nicht unbedingt das Lieblingsthema von Boris Johnson. Und von da aus wird es sicherlich schon mal da haken.
Wie haben Sie selbst diesen Wahlsieg Boris Johnsons gesehen, dieses ganz klare Votum für den Brexit? Wir können uns ja nicht mehr einreden, die Briten hätten diesen Brexit im ersten Anlauf eigentlich gar nicht so richtig gewollt. Das steht jetzt seit der Wahl fest. Nein, die Briten wollen in ihrer Mehrheit tatsächlich den Brexit.
Ja, ich glaube, das ist auch so. Nach 3 Jahren Hin und Her und Hängepartie, glaube ich, haben die Briten gesagt, das ist doch ein klarer Schnitt. Und einige Briten sind auch bereit, die offensichtlich hohen Kosten zu tragen, die auf die Wirtschaft zukommen, Hauptsache raus. Das ist für uns sehr unerfreulich, aber die Briten sehen es eben so. Daran kann man zunächst einmal nichts ändern.
Und Ihre persönliche Haltung dazu, doch geprägt durch ein Stück Enttäuschung?
Ja, natürlich. Es ist nach 46 Jahren zum ersten Mal, dass ein sehr, sehr wichtiges Mitglied rausgeht. Also persönlich für mich ein sehr trauriger Tag, aber wir können es nicht ändern.
Rolf Langhammer war das vom Institut für Weltwirtschaft Kiel und Themenwechsel zum Klimagipfel in Madrid. Eigentlich sollte der Gipfel in einer knappen Stunde zu Ende sein, doch die Erfahrung zeigt, Klimagipfel kosten die Teilnehmer häufig das freie Wochenende ganz am Schluss. Und auch der Gipfel in Madrid ist noch nicht zu Ende. Georg Ehring hat ihn die ganze Zeit über beobachtet. Herr Ehring, zeichnet sich denn wenigstens ein Ergebnis ab?
Ja, man kommt schon so ein bisschen auf die Zielgeraden. Derzeit ist das Ringen im Gange um einen Aufruf zu ambitionierten Klimaschutz. Also in der Abschlusserklärung soll stehen, dass im nächsten Jahr alle Staaten ihre Klimaziele erhöhen. Der Termin nächstes Jahr steht seit langem fest, seit dem Abkommen von Paris 2015. Da wurde festgelegt, in 5 Jahren, also 2020, sollen alle Staaten sehen, ob sie ihre Ziele erhöhen, weil man hatte damals zwar beschlossen, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad oder 1,5 Grad zu begrenzen, aber die Ziele dafür, die reichen halt vorne und hinten nicht. Also muss nachgebessert werden. Und wenn hier alle Staaten sich darauf einigen, wir fordern alle auf, sich daran zu beteiligen, deutlich höhere Ziele vorzulegen, dann ist das sozusagen eine Art Vertrauensvorschuss, der dazu führen kann, dass die Staaten im Inland dann auch tatsächlich Gesetze verabschieden, Beschlüsse fassen im Parlament, dass die Klimaziele erhöht werden. Denn das kann ja nicht einfach ein Unterhändler hier am Tisch vorschlagen oder beschließen, sondern das muss in den einzelnen Ländern auf höchster Ebene beschlossen werden. Es gab einen ursprünglichen Entwurf für diese Abschlusserklärung, die war sehr schwach in ihrer Formulierung und die ist dann auf Empörung gestoßen bei den Vertretern kleiner Inselstaaten, aber auch bei der High Ambition Coalition. Das ist eine Gruppe von Inseln, Entwicklungsländern, Schwellenländern und Industrieländern, da ist aber auch die Europäische Union zum Beispiel drin. Und die haben gesagt, wir gehen hier nicht weg ohne einen Aufruf, der auch wirklich deutliche Worte spricht. Und da wird jetzt darüber diskutiert, wie man das genau in Worte fasst.
Es gab ja in der EU mittlerweile einen Beschluss, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden. Der European Green Deal. Wie wurde der denn in Madrid aufgenommen?
Ja, damit hat EU-Kommissionsvizepräsident Franz Timmermans auch gewuchert. Der Weg in die Klimaneutralität ist sozusagen die Vorgabe der Europäischen Union. Das Ganze wird hier sehr positiv aufgenommen. Als erster großer Wirtschaftsblock, der da tatsächlich den Worten auch zumindest Pläne folgen lässt. Taten sind es ja noch nicht. Auch die Haltung Polens zum Beispiel, die ja ein bisschen mehr Zeit nehmen wollen, wird hier positiv aufgenommen, nämlich so gewendet, auch Polen spricht sich für Klimaneutralität aus, wenn auch etwas zögernd war. Aber früher hat man in Polen die Kohle noch als Frage der nationalen Identität verstanden. Die EU versucht mit ihrem Green Deal andere unter Zugzwang zu setzen. Bisher ist ihr das allerdings noch nicht gelungen. China zum Beispiel hat sich sehr zurückhaltend geäußert und auch andere Länder haben den Ball noch nicht aufgenommen.
Wird es, Herr Ehring, dazu kommen, dass Industriestaaten künftig Klimaschutzprojekte in Entwicklungsländer auslagern können, wenn es zu Hause nicht reicht?
Das ist noch nicht klar. Darüber wird hier verhandelt. Das war die ganze Zeit das Thema der technischen Verhandlungen. Aber da gibt es eine ganze Fülle von Fallen, die noch nicht alle abgeräumt sind. Es gab die Position, dass dann CO2-Einsparungen doppelt gezählt werden, sowohl für das Industrieland, das sie finanziert, als auch für das Entwicklungsland, wo sie umgesetzt werden. Da ist Brasilien mit diesem Wunsch aber isoliert. Aber es gibt noch jede Menge andere Fallen. Alte Zertifikate ist im Moment das Stichwort, also Klimazertifikate aus früheren Zeiten, die hier rüber gerettet werden sollen. Da wird im Moment drüber diskutiert. Das sind sehr viele Zertifikate und viele dürfen nicht rüber gerettet werden. Sonst ist das Ganze klimapolitisch relativ wertlos.
Vielen Dank. Das war aus Madrid Georg Ehring. Und da der Gipfel noch weitergeht, wird er auch weiter drüber informieren, auch was das ganze Wochenende angeht. Die Sparkassen wollen sich eine neue Spitze geben, ein Zentralinstitut. Dazu gab heute die Landesbank Hessen-Thüringen, die Helaba, grünes Licht. Sie sollen nun, so heißt das, eine vertiefte Zusammenarbeit mit der DekaBank prüfen. DekaBank, da haben die Sparkassen eine gemeinsame Fondsgesellschaft, eben die DekaBank, die bereits grünes Licht für das Projekt gegeben hat. Warum, die Frage an unsere Finanzkorrespondentin, an Brigitte Scholtes, warum wollen sich die Sparkassen so eine neue Spitze geben?
Ja, aus zwei Gründen. Die Sparkassen, die ächzen ja wie viele Banken und Volksbanken unter den niedrigen Zinsen und dem harten Wettbewerb in Deutschland. Das macht es ihnen immer schwerer, auskömmlich zu wirtschaften. Und deshalb trommelt ja auch Helmut Schleweis, der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands, seit gut einem Jahr für ein solches Sparkassenzentralinstitut. Die brauchen das wegen der schwierigen wirtschaftlichen Lage. Ein zentrales Institut kann wahrscheinlich eben besser wirtschaften und seine Leistungen den Sparkassen günstiger anbieten. Die DekaBank bietet dabei ja den Sparkassen Investmentfonds, Sie sagten es, aber auch Zertifikate an. Und die Helaba als Landesbank, die bietet Leistungen im Zahlungsverkehr oder in der Außenhandelsfinanzierung. Das zu tun, dazu sind nicht unbedingt vier Landesbanken nötig, die es ja in Deutschland noch gibt. Man könnte diese Aufgabe auch zentralisieren, aber das ist im öffentlich-rechtlichen Sektor eben sehr schwierig.
Woran liegt das? Was macht das so schwierig? Die Genossenschaftsbanken sind den Weg ja vorher schon gegangen, die haben das ja auch geschafft.
Ja, die haben mit der DZ-Bank inzwischen nur noch ein Zentralinstitut. War auch nicht ganz leicht, dahin zu kommen, aber sie haben es. Aber im Sparkassensektor haben auch die Bundesländer eben noch ein Wort mitzureden. Und da haben vor allen Dingen Bayern und Baden-Württemberg kein Interesse daran, ihre Landesbanken zu schwächen oder sie am Ende gar in ein gemeinsames Zentralinstitut zu überführen. Denn an einem solchen Institut sollen die Länder möglichst nicht mehr beteiligt sein. Das ist also quasi eine Machtfrage. Und die zeigt sich auch in anderer Hinsicht. Denn einige Sparkassenverbände der Bundesländer sind an der Helaba wiederum beteiligt. Aber die Sparkassen sind in anderer Zusammensetzung auch beteiligt an der DekaBank. Und nicht nur das, die sind seit 2011 sogar alleinige Eigentümer. Da haben sie nämlich die Landesbanken, die übrigen Landesbanken rausgekauft. Und jetzt käme dann eine Fusion von DekaBank und Helaba. Damit wäre wieder eine Landesbank im Trägerkreis. Und das kann ihnen, den Sparkassen, also nicht unbedingt recht sein. Vor allen Dingen eben den Sparkassen aus Baden-Württemberg nicht. Die sind nämlich mit 16% größter Anteilseigner der DekaBank. Die fürchten also, dass ihre Anteile dann in einem größeren Institut verwässern könnten.
Welche Chancen bietet denn so ein Zentralinstitut?
Ja, das ist noch schwer zu sagen. Man muss also zunächst diese Machtfragen klären. Dazu müsste man eben vor allem Baden-Württemberg vom Sinn einer Fusion überzeugen. Und wie man das machen will, das ist noch nicht klar. Aber für die Kunden böte es Chancen, denn für die kann man eigentlich nur auf so ein Zentralinstitut hoffen. Denn das würde auf mittlere Sicht ja kostengünstiger arbeiten können. Und für die Steuerzahler, die darf man auch nicht vergessen, da wäre das auch von Vorteil. Denn bisher kam es ja nur dann zu einer Konsolidierung der Landesbanken, wenn die in akute Probleme kamen. Da erinnert man sich an die WestLB etwa in der Finanzkrise oder an die HSH Nordbank, die kam durch Schiffskredite ins Schlingern, die ist inzwischen ja privatisiert. Und auch die NordLB, die vierte Landesbank, die es noch gibt, die ist erst kürzlich wieder, auch wegen Schiffskrediten, von Niedersachsen, den Sparkassen und anderen Landesbanken gerettet worden. Am Ende also mit Geld der Steuerzahler.
Vielen Dank, Brigitte Scholtes war das. Und Themenwechsel, wie zu Beginn der Sendung angekündigt. Der US-Präsident wählte sein Lieblingsmedium, Twitter, um vor einer guten Stunde Folgendes zu verkünden. Man habe sich teilweise mit China im Handelskonflikt geeinigt. Zuvor war ja nicht klar, ob es am Sonntag zu neuen Zöllen kommen würde. Jetzt also Teileinigung. Thilo Kössler in Washington, was weiß man darüber?
Also Donald Trump hat getwittert, Peking habe vielen strukturellen Veränderungen und massiven Käufen diverser Produkte zugestimmt. Das sei ein ganz erstaunlicher Deal. Zunächst mal bleibt festzuhalten, die USA verzichten darauf. Sie haben es angesprochen, am Sonntag weitere Waren aus China im Wert von 160 Milliarden Dollar mit 15% Strafzöllen zu belegen. Die bestehenden Zölle, die derzeit zum Teil 25, zum Teil 15% betragen, sollen verringert werden. Wir wissen noch nicht, um wie viel. Offenbar ist die Trump-Administration aber dazu bereit, der chinesischen Seite entgegenzukommen. Dafür hebt China seinen Boykott für amerikanische Agrarprodukte auf. Da geht es um Soja und Schweinefleisch vor allen Dingen und um Beträge. Wie hoch die sein werden, das wissen wir nicht. Es soll eine Art Rückversicherung geben. Die Zölle können sofort wieder angehoben werden, wenn sich China nicht an die Vereinbarung hält. Und es soll offenbar auch einen neuen Streitschlichtungsmechanismus geben. Ob es weitergehende Vereinbarungen gibt, das wissen wir noch nicht. Zum Beispiel, was den Diebstahl geistigen Eigentums betrifft.
Was sind denn die Motive des US-Präsidenten? Man hatte ja eigentlich den Eindruck, dass er diesen Konflikt durchaus pflegt.
Also ein wirklicher Durchbruch ist das nicht. Es ist ja nur die erste Phase. Eine zweite Phase der Einigung steht noch aus. Ob die kommen wird, wissen wir nicht. Aber nach Einschätzung von Experten steht man in etwa wieder da, wo man stand, als der ganze Streit vor 2 Jahren losging. Es ist also insgesamt ein Placebo, das Donald Trump da verabreicht. Und es zielt natürlich auf die Wähler ab, vor allen Dingen auf die Farmer im Mittleren Westen, die immer lauter zu murren begannen. Donald Trump steht im Wahlkampf. Er braucht diese Wahlwählergruppe dringend. Ich bin erst dieser Tage in Iowa gewesen. Die Farmer sind sauer, weil ihnen nicht nur die Soja- und Schweineexporte weggebrochen sind, obwohl sie dafür Subventionen bekommen. Aber es gibt auch eine Gesetzesänderung, wonach Ethanolbeimischung im Benzin abgeschafft werden soll. Und das trifft sie ganz hart. Und das ist, glaube ich, das Anliegen von Donald Trump, just diese Wählergruppe ruhig zu stellen und das Ganze als einen zweiten Erfolg innerhalb einer Woche zu verkaufen, denn die Demokraten haben Anfang dieser Woche dem Nachfolgeabkommen des NAFTA-Abkommens mit Mexiko, Freihandelsabkommens mit Mexiko und Kanada zuzustimmen. Donald Trump wird sich jetzt auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe jetzt in einer Woche 2 große Probleme gelöst.
Aus Washington war das Thilo Kössler. Vielen Dank. Die Nachricht vom teilweise beigelegten Handelskonflikt, bei allen Unklarheiten, die es noch gibt, nehmen wir die mit in den Frankfurter Börsen. Zu Ulrich Bartz. Herr Bartz, wie kam das an der Börse an?
Gut, die Kurse stiegen wieder etwas mehr an, nachdem zuvor Trump auch einen Dämpfer noch mal über einen Tweet verbreitet hatte. Aber dann diese neueste Nachricht, scheinbar ein echter Fortschritt. Und es geht bei diesen Zöllen ja um sehr viel. Doch es gab keine Euphorie, kein Kursfeuerwerk. Zu viel hin und her schimpfte ein Händler auf dem Parkett. Wer soll dem US-Präsidenten eigentlich noch glauben? Aber der DAX steigt immerhin jetzt noch um 0,25%, nicht mehr sehr viel. Die Gewinne des Tages fast abgegeben. Der Stand 13.269 Punkte. Und die Wall Street hat von Anfang an heute geschwächelt. Der Dow Jones ist ganz leicht im Minus bei 28.113.
Die Wahlen in Großbritannien mit ihrem klaren Bekenntnis zu Boris Johnson und zum Brexit, die rutschten damit in den Hintergrund?
Ja, eindeutig. Hatte die Stimmung in den Börsen zunächst auch gehoben. Aber auch in der Analyse zum Brexit stellte man doch fest, viele Akteure, da ist noch nicht viel gewonnen. Eigentlich geht es jetzt erst richtig los, sagte ein Volkswirt. Verhandlungen um den Freihandel, viele Details, Fristen, die viel zu kurz sind, reichlich Stolpersteine.
Wenn wir jetzt auf die Einzelwerte im DAX blicken, da gibt es aber dennoch welche, die von der ganzen Brexit-Situation profitiert haben.
Ja, das sind die Autowerte zum Beispiel. Die haben sehr stark profitiert auch vom Handel. Und vom Brexit haben viele profitiert. Die Immobilienunternehmen in Großbritannien, Baufirmen in Großbritannien legten kräftig zu, einige um mehr als 10%. Und auch Banken, Versorger auf der Insel, Reiseaktien wie Ryanair oder die Mutter von British Airways.
Dann blicken wir auf einen Nicht-Profiteur des Tages heute, auf Henkel. Da gab es nämlich eine Gewinnwarnung.
Ja, von niemand Geringerem als dem scheidenden Vorstandschef Hans von Bühlen. Der hat noch mal rasch gewarnt, dass im nächsten Jahr wieder ein schwächeres Jahr werden würde. Denn da gibt es die Kunden in der Autoindustrie, da ist die Klebstoffsparte, die ein wichtiger Zulieferer ist, nicht so sehr unter Strom. Und Henkel verliert deutlich um 3,8%. Das kam an wie ein Schock, diese Warnung vom scheidenden Chef.
Dann hätten wir jetzt noch Zeit für den Blick auf Nebenwerte, jetzt zum Wochenende. Wer fiel Ihnen da besonders auf?
Ja, das war Delivery Hero. Und das musste einem auffallen, wenn man mal auf den S-DAX der kleinsten Werte guckte. Denn Delivery Hero steht hier einsam, auch im Vergleich mit den größeren Aktien, mit einem Plus von 23% an der Kurstafel. Die Anleger sind begeistert darüber, dass der Konzern expandiert nach Asien. Da gibt es einen Zukauf in Südkorea, noch mehr Kunden, Wachstumsmarkt. Hier war mal Begeisterung zu sehen, die bis zum Ende hielt.
Auch für den Devisenmarkt hat die Woche ja einiges zu bieten gehabt, nicht wahr? Wenn wir auf Brexit und jetzt auf die frische Einigung gucken, wie steht denn der Euro da?
Der Euro steht bei einem US-Dollar 11,13. Das ist deutlich tiefer als zuletzt. Und das britische Pfund hat gegenüber Dollar und Euro zugelegt. Am Rentenmarkt die Durchschnittsrendite verbessert deutlich auf minus 0,26%. Besser auch die Feinunze Gold. 1475 Dollar, der Preis.
Ulrich Bartz war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Und hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.